heftigen Erdbeben in Südostasien rechnen Experten mit Tausenden Toten. Das am schwersten betroffene Myanmar gab eine erste Bestätigung von 144 Todesopfern und über 700 Verletzten. Die Lage ist dort aber noch völlig unübersichtlich. Die Militärjunta öffnete das Land für internationale Hilfe und bat um Blutkonserven. In Bangkok ist vor allem ein Hochhausrohbau eingestürzt. Dort werden noch mehr als 80 Arbeiter unter den Trümmern vermutet. Mehrere Tote wurden bereits gefunden. Laut dem Deutschen Geoforschungsinstitut in Potsdam hatte das Erdbeben im Epizentrum in Myanmar eine Stärke von 7,8. Die Autobahn GmbH prüft, ob die gesperrte A100-Brücke im Berliner Westen direkt abgerissen wird. Das hat die bundeseigene Gesellschaft auf einer Pressekonferenz angekündigt. Bisher hieß es, dass Stützen aufgebaut werden sollen, um das marode Bauwerk abzusichern. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Im Laufe der kommenden Woche soll die sicherste und schnellste Lösung ermittelt werden. Die Ringbahnstrecke ist seit gestern Abend 22 Uhr zwischen Westend und Halensee unterbrochen. Betroffen sind die Linien S41, 42 und 46. Die S-Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Autos und Lkw dürfen schon länger nicht mehr über die Ringbahnbrücke fahren.
Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD beraten jetzt Spitzenvertreter über die Ergebnisse der Facharbeitsgruppen. Sowohl CDU-Chef Merz als auch SPD-Co-Chefin Esken sagten, in den Papieren fänden sich sehr viele Wünsche. Das müsse man jetzt auf das finanzierbare Maß reduzieren. SPD-Co-Parteichef Klingbeil betonte, die Aneinanderreihung von vielen guten Forderungen mache noch keinen Koalitionsvertrag. Merz hatte eine Regierungsbildung bis Ostern angekündigt. Inzwischen zeichnet sich ab, dass es länger dauern könnte. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen gibt es einen Schlichtungsvorschlag. Ab April sollen die Einkommen demnach um 3% steigen. Ab Mai 2026 dann noch einmal um 2,8%. Das hat die Schlichtungskommission unter Vorsitz des früheren hessischen Ministerpräsidenten Koch und des früheren Bremer Staatsrats Löhr mitgeteilt. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 27 Monate betragen. Mit dieser Empfehlung ist der Tarifkonflikt aber noch nicht beendet. Sie ist nur die Grundlage für neue Verhandlungen am 5. und 6. April in Potsdam. An der Charité in Berlin könnte es demnächst einen unbefristeten Streik geben. Die Gewerkschaft Verdi droht mit einem solchen Schritt bei der Charité-Tochter CFM. Peter Klinke, RBB 24.
Laut Verdi haben 99,3% der Mitglieder, die bei CFM beschäftigt sind, für einen unbefristeten Streik gestimmt. Bisher hätten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt. Verdi fordert, die Bezahlung der CFM-Beschäftigten an die des Charité-Personals anzugleichen. Die Beschäftigten der Tochtergesellschaft arbeiteten zu deutlich schlechteren Bedingungen. Diese Zweiklassengesellschaft müsse ein Ende haben. Die Charité Facility Management GmbH ist unter anderem für Krankentransporte, Reinigung und Technik zuständig.
Die Berliner Bühnen haben im vergangenen Jahr mehr Besucher gezählt als im Vorjahr. Die öffentlich geförderten Theater, Orchester und Tanzgruppen verkauften fast 3.300.000 Tickets. Das waren nach Angaben der Senatsverwaltung für Kultur rund 200.000 mehr als im Vorjahr. Die mit Abstand meisten Besucherinnen und Besucher zählte der Friedrichstadtpalast. Dort wurden knapp 550.000 Tickets verkauft. Es folgen die Deutsche Oper, die Berliner Philharmoniker und die Staatsoper unter den Linden. Kultursenator Cialo sagte, die Folgen der Corona-Pandemie seien mit Blick auf die Publikumszahlen endgültig überwunden. Auf den Hallendächern der Berliner Messe ist die größte Solaranlage der Stadt eingeweiht worden. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 50.000 Quadratmetern. Laut Berliner Stadtwerken sind das etwa 7 Fußballfelder. Die Gesamtleistung beträgt fast 7,5 Megawatt. Rund 80% des Stroms sollen für den Messebetrieb genutzt werden. Der Rest soll ins öffentliche Netz fließen. Den Angaben zufolge ist das Solarprojekt Teil der Klimastrategie des Landes Berlin. Geplant ist, bis 2045 klimaneutral zu sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend verbreitet sonnig und mild. Dabei weht ein teils mäßiger Wind aus Süd. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 15 Grad, in Marzahn 17, in Stechlin 14 und in Spreenhagen 19. Morgen überwiegend wolkig, ab und an noch auch etwas Sonne bei 12 bis 15 Grad. Am Sonntag wieder kühler, zeitweise regnerisch bei höchstens 13 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Frank Schmidt.
Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen und das hier mit Veronica Swift, die jetzt von einem gefährlichen Typen singt. Gefährlich deshalb, weil er ihr zu nahe kommen könnte.
Comes a temptation, I never resisted. Love is a danger, I'm willing to risk it. You are that danger, and danger is wow you. And so you better not come knocking on my door. I'll throw away the key. You better not go messing around my heart. You'll end up hurting me. You've got the kind of eyes that I could go for. You've got the kind of lips that make me want to know more. And so you better not say nice things just for me, or I'll tumble down. And if you ever smile, that secret smile, that lover's smile, I'll drown. You're just the kind of guy that I always dreamed of, but one I'd never meet it seemed of. Of course you know that once the flame has started, you've got to let it burn and glow, or I'll be brokenhearted. Please say you love me or set me free, 'cause you're the dangerous type of a guy for me. So boo be doo boo doo boo doo boo doo boo doo doo boo doo boo doo boo doo 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 doo.
Me. You are the dangerous type, Veronica Swift. Ob er auch gefährlich ist hier? Ich glaube eigentlich nicht. Dabei hat der norwegische Schriftsteller Simon Stranger etwas für Norwegen Ungewöhnliches getan. Er hat sich in gleich zwei Büchern mit der Geschichte seiner eigenen Familie in der Zeit der nationalsozialistischen Besatzung beschäftigt. Diese Zeit und die Frage nach Widerstand gegen die deutschen Besatzer oder Kollaboration mit den deutschen Besatzern, diese Zeit wird in Norwegen nicht beschwiegen, ist aber auch jetzt kein Top-Thema in Hinsicht einer flächendeckenden gesellschaftlichen Aufklärung. Simon Stranger, auch bekannt als Autor gesellschaftskritischer Kinder- und Jugendromane, er hat ein neues Buch herausgebracht, Museum der Mörder und Lebensretter, so heißt es. Das erscheint heute und Irene Blüsch stellt uns Simon Stranger vor.
Simon Stranger liebt es zu lachen und Witze über sich selbst zu machen. Vor allem im Rückblick auf sein jüngeres Ich.
Ich dachte, dass es viel zu schwer wäre, Schriftsteller zu werden. Also war ich in meinen Jugendjahren deprimiert und dachte, dass die Welt im Atomkrieg untergehen und ich nie etwas werden würde. Ich war 16 Jahre alt und lief in Mantel und Hut herum und rauchte Pfeife und fühlte mich, als wäre ich 1000 Jahre alt. Youth is wasted on the young, wie ein amerikanischer Autor mal sagte.
Youth is wasted on the young, so ein amerikanischer Verfasser sah.
Als Simon Stranger dann doch mit Mitte 20 ein Romanprojekt realisieren wollte, setzte er sich nicht einfach zu Hause in Oslo an den Schreibtisch.
Ich reiste mit einem alten Lederkoffer nach Italien, wie ein zweiter Henrik Ibsen.
Kaum ein Satz kommt ohne Selbstironie oder freundliche Späße aus. Ein unerwarteter Charakterzug angesichts der schweren Themen seiner Bücher. Angestoßen durch sein italienisches Bohemian-Leben entstand im Jahr 2003 tatsächlich sein Debütroman, der sich die Mammutaufgabe auferlegt hatte, zu erklären, was die Welt zusammenhält. Über 1000 Jahre folgt er dem Schicksal eines Wasserstoffatoms quer durch die Menschheitsgeschichte. Um sich danach etwas zu entspannen, schrieb er Kinder- und Jugendbücher. Doch auch die sind keine leichte Kost. Seine Jugendbuchtrilogie über Bootsflüchtlinge gehört inzwischen zum Literaturkanon an norwegischen Schulen.
Es fühlte sich ethisch wichtig an.
So schlicht begründet er die Wahl seines Themas.
In der Literatur muss man keine klaren Antworten geben. Ich denke, das Einzige, was meine Bücher eindeutig vermitteln, ist, du sollst dich einmischen. Meine Bücher sind klar antifaschistisch und antirassistisch.
Das trifft auch auf seine beiden aktuellen Romane zu. Vergesst unsere Namen nicht und Museum der Mörder und Lebensretter. Er taucht dabei tief in die düsterste Vergangenheit Norwegens ein, die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Die wenigen jüdischen Menschen im Land wurden unter der Regierung des norwegischen Faschisten Vidkun Quisling ermordet oder deportiert, wenn sie sich nicht verstecken oder rechtzeitig nach Schweden fliehen konnten, sowie die Familie der Frau Simon Strangers. Jahrzehntelang dachte die Familie, sie müsste einer bekannten Widerstandsgruppe dankbar für die Rettung sein. Doch stellte Stranger bei den Recherchen zu seinem Roman fest, dass es ganz andere waren, die sie gerettet hatten. Zwei Männer aus dem Widerstand, die ein jüdisches Ehepaar ermordet und ausgeraubt hatten, anstatt sie über die Grenze zu schmuggeln. Und danach weiter Menschen retteten.
Das bedeutet, dass ich einem Mörder für die schönsten Elemente in meinem Leben zu danken habe. Als ich das verstanden hatte, wusste ich sofort, dass ich darüber schreiben muss.
Das Buch trägt nicht umsonst ein Museum im Titel. Simon Stranger baut seinen Roman auf wie eine Ausstellung. Jedes Kapitel gehört zu einem Museumsobjekt. Familienfotos, Ausweise mit dem Buchstaben J, lange vergessene Gerichtsakten. Ebenso systematisch hat er den Vorgänger, Vergesst unsere Namen nicht, aufgebaut. Jedes Kapitel trägt einen Buchstaben des Alphabets, was sich aus dem norwegischen Originaltitel auch gleich ergibt, Lexikon von Licht und Dunkel. Doch so nüchtern wie das klingt, lesen sich seine Bücher nicht. Sie erzählen mitreißend nicht nur die bewegende Geschichte seiner Familie, sondern des ganzen zerrissenen Landes, das sich unter den Nazis mitschuldig gemacht hat. Stranger ist dabei nicht nur in norwegische Archive und Akten eingetaucht, sondern vor allem in seine eigenen Emotionen.
Ich versuche, mich so gut ich kann in die Szenen einzufühlen, die ich gerade schreibe. Wenn ich über Folter schreibe, versuche ich den Schmerz und die Verzweiflung und die Angst zu spüren und begebe mich selbst so sehr hinein, dass ich irgendwann weinen muss. Ich sitze und weine vor meiner Tastatur.
Genauso wie Simon Stranger in seinem Alltag versucht, in allem etwas Heiteres zu entdecken, genauso ernsthaft geht er an seine Bücher heran. Und es liest sich in jeder Zeile. Er ist damit eine wirklich bemerkenswerte literarische Stimme aus Norwegen, von der wir hoffentlich noch viel mehr hören werden.
Indem wir zum Beispiel in sein neues Buch reinschauen. Das heißt Museum der Mörder und Lebensretter, das neue Buch von Simon Stranger, übersetzt von Thorsten Alms. Es ist heute erschienen bei Bastei Lübbe und im Buchhandel für 22 Euro. Und hier hören wir Momi Maiga, das ist ein junger Mann, ursprünglich mal aus dem Senegal, lebt aber schon lange in Spanien, ist ein großer Star in Spanien. Momi Maiga. Maiga. Kairo heißt dieser Song, übersetzt so ungefähr Frieden. Das hier ist Jungle, die Band aus Großbritannien. Kennen Sie vielleicht aus der Werbung, denn zahlreiche Songs der Band wurden für Werbetrailer verwendet, von Autowerbung bis hin zu Telekommunikationsfirmen. Die beiden Gründer, Josh Lloyd Watson und Thomas McFarland, die kennen sich schon seit der Grundschule, sind immer und ewig zusammengeblieben, wie so siamesische Zwillinge. Bei allen Besetzungen der Band waren die beiden immer die Frontmänner bis zum Jahr 2023. Dann kam nämlich als Dritte im Bunde die Musikerin Lydia Kito dazu. Mit ihr hatten JT, wie die beiden siamesischen Zwillinge immer so genannt wurden, also mit ihr hatten JT schon so oft zusammengearbeitet, dass sie es dann 2023 einfach offiziell gemacht haben. Ja, und seitdem ist Jungle kein Duo mehr, sondern ein Trio.
I guess I missed the last.
Vom Duo zum Trio und es hat ihnen nur gut getan. Jungle hier mit Problems.
Musik auf Radio 3. Lange nicht gehört. Noch nie gehört. So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Are traveling together in the sangre de Cristo, on the blood of Christ mountains of New Mexico. On the last leg of a journey they started a long time ago, the arc of a love affair, rainbows in the high desert air. Mountain passes slipping into stones, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones. Thinking back to the season before, looking back the cracks in the door. Two people were married. The act was outrageous. The bride was contagious. She burned like a bride. These events may have had some effect on the man with the girl by his side. The arc of a love affair. His hands rolling down her hair. Love like lightning shaking till it moans. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Hearts and bones. Why don't we drive through the night? We'll wake up down in Mexico. Oh, why? I don't know nothing about, nothing about no Mexico. Tell me why won't you love me for who I am, where I am? He said, 'cause that's not the way the world is, baby. That's not the way the world is, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. This is how I love you, baby. One half wandering Jews,
return to their natural coasts, to resume old acquaintances and step out occasionally and speculate who had been damaged the most. Easy time will determine if these consolations will be their reward. The arc of a love affair waiting to be restored. You take two bodies and you twirl them into one, their hearts and their bones, and they won't come undone. Hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones.
And Bones von und mit Paul Simon, kurz vor 5:30.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Thorsten Fürste im Studio. Hallo Thorsten, grüß dich.
Hallo.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Deutschlands größte Kultureinrichtung, hat sich eingemischt in die internationale Kulturpolitik, hat nämlich US-Präsident Donald Trump, sagen wir mal, kritisiert. Donald Trump selbst hat in einem Dekret dazu aufgerufen, die, sagen wir mal, Darstellung der amerikanischen Geschichte, sagen wir mal, umzudeuten.
Ja, so könnte man das nennen. Der hatte seinen Vizepräsidenten Vance damit beauftragt, dass der vor allem in Museen darauf achtet, dass die Darstellungen der Geschichte der Vereinigten Staaten im Sinne der neuen Regierung sein sollen. Und der Stiftungspräsident der Preußischen Kulturstiftung, Hermann Parzinger, der sagt dazu, nach dem Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit greift der amerikanische Präsident nun die unabhängigen Museen an. Das ist ein Statement von Parzinger zusammen mit seiner designierten Nachfolgerin Marion Ackermann. Weiter heißt es da, in freien Gesellschaften führen wir Diskurse, handeln die Dinge aus, aber lassen nicht zu, dass per Dekret bestimmt wird, was gedacht und gezeigt wird. Die Einrichtungen, die der Aufklärung verpflichtet seien, die benötigten Freiräume, um wirken zu können, und nun würden sie politisch bevormundet. Parzinger und Ackermann betonen ihre Solidarität mit den amerikanischen Museen, besonders auch mit den von Trump attackierten Smithsonian Institutions. Man werde diese Kooperation fortsetzen, gerade jetzt.
Und über dieses gerade jetzt werde ich mit Hermann Parzinger nachher sprechen. Um 18.10 Uhr ist er nämlich zu Gast hier bei uns auf Radio 3. Da werde ich ihn fragen, was das eigentlich heißt, dieses gerade jetzt, und was man an diesem Dekret von Donald Trump ganz genau zu kritisieren hat. Die Installation Scala des Künstlers Christopher Bauder und des Musikers Kangding Ray. Diese Installation ist schon um die Welt gereist. Jetzt kann sie in Berlin bestaunt werden.
Ja, oder man könnte sagen, sie kann wieder in Berlin bestaunt werden, weil sie ist 2018 hier eingeweiht worden. Dann war sie unterwegs 7 Jahre lang, unter anderem in Amsterdam, Mexiko-Stadt, Riyadh, Zürich, Detroit. Und nun wieder in Berlin. Bis zum 14. September kann dieses audiovisuelle Kunstwerk aus 65 motorisierten Spiegeln und 90 Scheinwerfern in einer neuen Ausstellungshalle auf dem Gelände des Museums Dark Matter in Rummelsburg bestaunt werden. Bei Scalada entstehen architektonische Skulpturen aus Licht, und das Ganze ist also audiovisuell. Kinetische Objekte gibt es, synchronisiertes Licht und ein Mehrkanal-Soundsystem. Das klingt also schon mal relativ aufregend und experimentell.
Und passt zu Dark Matter. Hast du es mal gesehen? Was war da? Ah ja, okay. Nee, passt.
Und bei Dark Matter wird jetzt auch eine neue Ausstellungshalle eröffnet, die heißt Transformator. Das gehört zu Dark Matter, und dieses Museum Dark Matter, das wurde von dem Künstler Christopher Bauder ins Leben gerufen. Und diese Ausstellung in der Köpenicker Chaussee in Rummelsburg, Die ist geöffnet alle Tage, außer Montag.
Und jetzt kommen wir zu den Casual Concerts in der Berliner Philharmonie. Die sind ja in der Regel ein ganz großartiger Einstieg in die Welt der klassischen Musik. Aber auch Kenner können hier mitunter noch einiges kennenlernen.
Das hoffe ich doch zumindest und die Macher hoffen das auch. Seit 17 Jahren gibt es das ja beim Deutschen Sinfonieorchester, diese Konzertreihe. Heute Abend auf dem Programm um 20 Uhr Rachmaninows zweites Klavierkonzert. Ja, Rachmaninows zweites Klavierkonzert, heute also bei den Casual Concerts. Und dieses ist ein Format für junges Publikum, junge Dirigenten. Seit der Einführung dieser Konzertreihe im Jahr 2007 durch Ingo Metzmacher ist es quasi eine eigene Tradition geworden. Das Tolle finde ich, man bekommt eben vor dem eigentlichen Konzert, also jetzt Rachmaninow, eine Einführung in das Stück vom Dirigenten, das ist diesmal Elim Can, und den Musikern, heute den Pianopart, den spielt Alexander Malofejew. Und wenn das Stück dann im Anschluss nochmal komplett erklingt, dann hat man eben diesen Aha- oder Wiedererkennungseffekt und das ist, finde ich, eine ganz besondere Freude an der Musik.
Ja, ja. Weil man erlebt sie auf eine andere Art, finde ich. Ne? Wenn man denkt, ach so war das gemeint.
Und selbst wenn man es nicht kannte, hat man das Gefühl, man versteht was. Das ist also irgendwie ein ganz toller, toller Effekt der Vermittlung. Heute Abend also 20 Uhr in der Philharmonie. Es gibt ein paar Karten noch, 30 Euro normal, ermäßigt 15 Euro.
Danke dir, Thorsten.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Thank you.
So heißt dieser Song von Sergio Mendes, dem brasilianischen Komponisten, haben wir hier gehört, mit Indie-Arie der amerikanischen Sängerin. Bei der Leipziger Buchmesse ist Osteuropa traditionell ein bedeutendes Thema. Schon zu DDR-Zeiten war der Blick in die osteuropäischen Kulturen eine Selbstverständlichkeit und seit der Wiedervereinigung ist das so eine Art Markenzeichen der Leipziger Buchmesse. Und damit ist auch klar, finde ich, dass der Krieg gegen die Ukraine eine bedeutende Rolle auf der Messe spielt. In der Literatur natürlich und so vermute ich auch bei den Lesungen, Gesprächen oder bei den Begegnungen der Menschen an den Messeständen der Verlage. Und gestern wurde ja der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch an die russische Autorin Irina Rastorgujeva verliehen für ihr Buch Pop-up-Propaganda. Und ihre Dankesrede hat sie für einen Aufruf genutzt. Sie hat gesagt, wir dürfen die Ukraine nicht vergessen. Meine Kollegin Natascha Freundl ist auch wieder in Leipzig auf der Buchmesse. Hallo Natascha, grüß dich.
Hallo Frank.
Die Ukraine hat ja einen eigenen Messestand auf der Buchmesse und die Leiterin der Buchmesse, Astrid Böhmisch, hat gesagt, dieser Stand solle als Brücke dienen, als Brücke zur Kultur und zur Literatur der Ukraine. Wie sieht denn das konkret aus? Also wie wird diese Brückenidee umgesetzt?
Also das sieht so aus, dass eigentlich alle, die sich für die Ukraine interessieren, auch für wichtige und auch jüngere ukrainische Stimmen, die kommen an diesem Stand gar nicht mehr weg. Der liegt in bester Nachbarschaft gleich gegenüber dem Gastland Norwegen und neben dem traditionellen Stand Café Europa. Und kuratiert wurde das Programm dort vor allem vom Ukrainischen Institut in Deutschland. Das hat sein Büro in Berlin und das ist eine Post-Maidan-Institution, dieses Ukrainische Institut, wurde 2017 in Kiew gegründet, um ukrainische Kultur auch international zu vermitteln, so ähnlich wie das Goethe-Institut, aber längst nicht so gut ausgestattet. Und die Leiterin Katharina Rietz-Rakul, die ist sehr gut in der deutschen Kultur- und Verlagslandschaft vernetzt und dann trifft man jetzt eben am Ukraine-Stand wirklich, kann man sagen, ein Who is Who der Ukraine-Literaturszene im weitesten Sinne. Also zum Beispiel die Herausgeberin und Essayistin Katharina Mischtschenko, die Schriftstellerin Oksana Sabuschko, eine ganz zentrale ukrainische Stimme. Die Lyrikerin Mariana Kianowska, eine ganz großartige Autorin aus Kiew. Die Übersetzerin Claudia Date oder auch den Verleger Andreas Rostek vom Berliner Verlag Edition Fototapeta. So ein bisschen wie ein Familientreffen.
Und wie würdest du sagen, ist die Stimmung bei diesem Familientreffen jetzt im vierten Kriegsjahr? Ist die Stimmung eher hoffnungsvoll oder eher resigniert?
Ja, also die Situation in der Ukraine ist sehr schwer. Das wird hier auch ganz klar gesagt. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass die Zeit der Sprachlosigkeit unter ukrainischen Autorinnen und Autoren vorbei ist. Also man hörte ja vor allem in den ersten zwei Kriegsjahren 2022, 2023 sehr oft, dass sie höchstens Tagebücher schreiben können. Und es sind ja auch sehr viele entstanden in dieser Zeit. Und inzwischen ist vor allem Lyrik die Form, die auf Russlands Krieg antwortet, also ukrainische Lyrik mit einer ganz eigenen Kraft. Das sagte heute Morgen auch die Dichterin Katharina Michalisina am Ukraine-Stand und erzählte auch, dass sie zum Beispiel regelmäßig an die Front in den Donbass fährt, um Soldaten und Soldaten Lyrik vorzulesen. Und ein Highlight auf der Messe ist auf jeden Fall auch der Auftritt oder verschiedene Auftritte von Maxim Butkevich. Das ist ein sehr renommierter Menschenrechtsaktivist aus der Ukraine, der 2 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft war. Und der wirklich allen erzählen kann, was russische Macht für Ukrainer bedeutet, nämlich Folter, Hunger, Erniedrigung. Und es ist paradox, dass in dieser dramatischen Situation gleichzeitig die ukrainische Kultur mit einem neuen Selbstbewusstsein und neuer sprachlicher Kraft auftritt. Die Dichterin Katharina Michalisina, die hat auch von der ukrainischen Kunst der Umarmung gesprochen. Und die spürt man, auch wenn man jetzt nicht jedem gleich da um den Hals fallen möchte am Ukraine-Stand. Aber man spürt diese große gegenseitige Unterstützung, auch ein besonderes Vertrauen untereinander, das nun in diesem Laufe der 3 Jahre gewachsen ist, in den ukrainisch-deutschen Netzwerken. Das spürt man dort sehr deutlich.
Nun gibt es ja auf der Leipziger Buchmesse, du hast es schon angesprochen, das Café Europa. Ne? Ich würde es so beschreiben als so ein Ort für Podiumsgespräche und für Begegnungen. Und da wird es heute ein Gespräch geben zu einem Band, der schlicht Nein heißt. Und dieser Band ist angekündigt als einzigartige, noch nie dagewesene Sammlung von Texten russischsprachiger Autorinnen und Autoren. Was heißt denn das? Was verbirgt sich da dahinter?
Mhm. Der Titel des Buches ist sogar Njet, also das russische Nein und dann Nein, russische Stimmen gegen den Krieg. Und ich habe, muss ich sagen, auf dieses Buch gewartet oder auf so ein Buch. Und das ist jetzt eben im Rowohlt Verlag erschienen mit Texten von Autorinnen und Autoren, die aus Russland stammen und entweder in die halbe Welt versprengt sind jetzt, weil sie ihr Land verlassen haben, verlassen mussten, oder die in Russland nur unter Pseudonym schreiben können. Und das wurde herausgegeben von dem Moskauer Schriftsteller, Dichter und Journalisten Sergei Lebedev, der heute in Potsdam lebt. Und die Veranstaltung hat schon stattgefunden heute. Und da war unter anderem auch die russisch-jüdische Künstlerin Alla Gutkinova dabei, die heute zwischen Berlin und London pendelt. Und sie sagte, sie habe keine Heimat mehr, außer Büchern. Und sie versucht, ihrer eigenen Muttersprache, dem Russischen, in dessen Namen heute getötet wird, diesem imperialen Russisch, der Sprache des Kriegs und der Gewalt, eine poetische, zärtliche Sprache entgegenzusetzen, so wie auch Celan nach Auschwitz auf Deutsch geschrieben hat. Und das sind Autoren und Autoren, die ein ganz ungeschöntes Bild Russlands zeichnen in diesem Buch. Zum Beispiel auch die Rede davon ist, dass Schwerverbrecher an die Front geschickt werden, um sich, naja, frei zu kämpfen. Und dann kehren sie zurück und sind immer noch Schwerverbrecher oder mehrfach sogar. Und das sind eben Stimmen, die zum Beispiel ganz anders als das Team Nawalny nicht vor allem von einem strahlenden Russland der Zukunft sprechen, so wie das bei Nawalny immer der Fall ist oder bei seinem Team, sondern von den Abgründen im Hier und Jetzt. Und die jetzt auch heute das Publikum ganz klar aufgefordert haben, eben nicht Nein zum Krieg zu sagen, sich aber auch ja keine Illusion zu machen über einen Diktatfrieden mit Russland und insgesamt so viel wie möglich bei allen Gelegenheiten daran mitzuwirken, dass das Imperium, das russische Regime verliert und dass die politischen Häftlinge freikommen.
Das führt mich zu einer Veranstaltung, von der ich gelesen habe, die auch schon stattgefunden hat. Die hatte den Titel Ausstieg aus dem Sowjetschatten. Das war eine Veranstaltung mit Autorinnen und Autoren aus Belarus, aus der Ukraine, Polen, Deutschland. Ganz kurz zum Schluss, ist es irgendwie typisch Buchmesse, sonst würde sowas gar nicht stattfinden, also dass Menschen einfach miteinander sprechen?
Auf jeden Fall. Also vor allem in einer ganz besonderen Dichte. Dass man irgendwie sitzen bleibt bei einer Veranstaltung und dann kommen die nächsten bekannten Gesichter und Namen oder die, die man schon immer treffen wollte, aus Belarus, aus der Ukraine, aus auch Russland, aus Polen. Und die treffen sich auch anderswo heutzutage in den Literaturhäusern im freien Europa. Aber wie gesagt, diese Leipziger Buchmesse ist auch so ein bisschen wie ein großes Familientreffen. Und gerade für diejenigen, die den russischen Krieg gegen die Ukraine und gegen die Freiheit nicht hinnehmen und mit allen Mitteln der Kultur, der Literatur dagegen halten, ist es insgesamt eine große Ermutigung, sich hier jetzt in Leipzig zu treffen, so wie eine feste Umarmung.
Vielen Dank, Natascha. Meine Kollegin Natascha Freundl live aus Leipzig. Und all unsere Beiträge und Interviews zur Buchmesse finden Sie in einem Schwerpunkt zusammengefasst auf unserer Internetseite radio3.de.
You hide my mind.
Die amerikanische Sängerin mit ihrem Song If I Should Die, auch sowas wie ihre Reaktion auf die Corona-Pandemie, stammt nämlich von ihrem gleichnamigen Album If I Should Die, das ist erschienen im Jahr 2021. Und das hier ist Phil Coulter, der nordirische Musiker und Produzent, der immer wieder auch Stücke produziert, in denen nordirische Folklore mit auftaucht.
Thank you.
Phil Coulter mit Coltergeist, so hat er dieses Stück genannt. Und das hier ist Leon Bridges, der Soul-Sänger, auf den Spuren der alten Soul-Musik. Das hört man hier auch in diesem Song, Leon Bridges, Better Man.
A better man to my baby. Give me all good love. I was singing with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love. But it wasn't enough. What can I do? What can I do? To get back to your heart, I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out, out to the morning, but baby you're tender. When I'm longing, baby, please, I'm down on my knees, babe. Ooh, I thirst for you, girl. Baby, I'm running to your well. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River if you would give me enough start, girl.
Ein Dorf. 1950 bis 2022. Ute Mahler, Werner Mahler und Ludwig Schirmer. Ausstellung in der Akademie der Künste. Das Dorf ist Berka in Thüringen. Die teilnehmenden Beobachter, Große der Fotografie, Ute und Werner Mahler und Ute Mahlers Vater Ludwig Schirmer. Als Autodidakt noch begann Ludwig Schirmer, Alltag und Feste in Berka zu fotografieren. 1977 dann fotografierte Werner Mahler im Dorf und noch einmal 1998. Mehr als 20 Jahre danach porträtierte Ute Mahler ihr Heimatdorf. Alle vier Werkgruppen sind nun vereint. Ein Dorf 1950 bis 2022, Akademie der Künste am Hanseatenweg. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. Nach dem heftigen Erdbeben in Südostasien rechnen Experten mit tausenden Toten. Das am schwersten betroffene Myanmar gab eine erste Bestätigung von 144 Todesopfern und 700 Verletzten. Die Lage ist dort aber noch völlig unübersichtlich. Die Militärjunta öffnete das Land für jegliche internationale Hilfe und bat um Blutkonserven. In Bangkok ist vor allem ein Hochhausrohbau eingestürzt. Dort werden noch mehr als 80 Arbeiter unter den Trümmern vermutet. Mehrere Tote wurden schon gefunden. Die S-Bahn-Strecke unter der maroden Ringbahnbrücke im Berliner Westen bleibt vorerst gesperrt. Nach Angaben der Autobahngesellschaft wird geprüft, ob die Brücke abgestützt oder direkt abgerissen wird. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Katharina Trümper, RBB 24.
Ein Lenkungskreis soll die sicherste und schnellste Lösung ermitteln. Nähere Informationen soll es dann kommende Woche geben. Bonde will auch mit der BVG und der DB Regio sprechen, ob sie mehr Busse und Bahnen einsetzen können. Die Ringbahn ist seit gestern Abend unterbrochen. Zwischen Halensee und Westend fahren Ersatzbusse.
Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD beraten jetzt Spitzenvertreter über die Ergebnisse der Facharbeitsgruppen. Sowohl CDU-Chef Merz als auch SPD-Co-Chefin Esken sagten, in den Papieren fänden sich sehr viele Wünsche. Das müsse man jetzt auf das finanzierbare Maß reduzieren. SPD-Co-Parteichef Klingbeil betonte, die Aneinanderreihung von vielen guten Forderungen mache noch keinen Koalitionsvertrag. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst beim Bund und in den Kommunen kommt wieder Bewegung. Die Schlichtungskommission legte am Mittag ihre Einigungsempfehlung vor. Johannes Frevel, RBB 24.
Demnach könnte es ab 1. April eine Lohnerhöhung um 3, zum 1. Mai nächsten Jahres eine weitere Anhebung um 2,8% geben. Ein Teil der Jahressonderzahlung soll in bis zu 3 freie Tage umgewandelt werden. Am 5. April soll bei einer Wiederaufnahmetarifrunde in Potsdam über den Einigungsvorschlag erneut verhandelt werden.
In Brandenburg sollen vorerst keine Gebühren